ja immer wohl, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3424. Hitlers Banker hat einen Plan. Nicht nur außenpolitisch, auch wirtschaftlich sah es für das Dritte Reich im Herbst 1934 alles andere als rosig aus. Die Arbeitslosigkeit war zwar zurückgegangen, aber bei der Gestapo und anderen Teilen des Überwachungsapparates mehrten sich die Berichte über die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die Lebensmittelpreise waren nämlich kontinuierlich gestiegen. Im September drangen diese Lagebewertungen auch zu Hitler vor. Gerade die ärmsten Schichten der deutschen Gesellschaft in den Großstädten konnten sich kaum noch Margarine oder Schmalz leisten. Butter war für sie völlig unerschwinglich. Der Reichsbauernführer Walter Daré wurde gefragt, ob an diesen Klagen etwas dran sei. Daré reagierte ausweichend. Es folgten mehrere Besprechungen auf Ebene der Gauleiter und Konferenzen der Reichsminister. An einer dieser Konferenzen nahm Hitler persönlich teil. Am 5. November 1934 erklärte er seinem Kabinett, er habe der Arbeiterschaft sein Wort dafür gegeben, dass er keine Preiserhöhungen dulden werde. Wenn jetzt nichts gegen die explodierenden Preise von Lebensmitteln getan werde, würden ihn, so Hitler, die Lohnempfänger des Wortbruchs beschuldigen und revolutionäre Zustände im Volk wären die logische Folge. Als Führer des deutschen Volkes werde er die wüsten Preistreibereien nicht gestatten. Noch am gleichen Tag berief er den deutschnationalen Karl Gördeler zum Reichskommissar für die Preisüberwachung. Gördeler war seit 1930 Oberbürgermeister von Leipzig und anders als viele seiner Kollegen hatte er es geschafft, sein Amt über das Frühjahr 1933 hinaus zu behalten. Hitlers Wahl war vermutlich allein deshalb auf Gördeler gefallen, weil er bereits unter Kanzler Brüning als Preiskommissar gewirkt hatte. Nun sollte Gördeler dafür sorgen, dass der Führer nicht wortbrüchig werde. Gördeler selbst wertete die Ernennung als Vertrauensbeweis Hitlers. Er hatte die angebliche nationale Erhebung anfangs begrüßt, hatte sich aber ein distanziertes Verhältnis zu den Nazis bewahrt. Wenn er nun glaubte, als Preiskommissar gegen die negativen Auswüchse der Nazi-Herrschaft vorgehen zu können, wurde Gördeler rasch eines Besseren belehrt. Er war gerade einmal 2 Tage im Amt, da besuchte ihn Robert Ley, der Chef der Deutschen Arbeitsfront. Ley forderte Gördeler auf, die NSDAP ins Boot zu holen. Die Parteiorganisationen vor Ort wüssten am besten, wie vorzugehen sei. Man habe einige Wucherer und Hamsterer aufzuhängen, dann werde die Preistreiberei schon ihr Ende finden. Gördeler zeigte sich über Leys kaltblütigen Vorschlag entsetzt. In seinen Augen hatte die Partei hier überhaupt nicht mitzumischen. Ein geordnetes Vorgehen gegen steigende Preise konnte nur der Staat gewährleisten. Wenig überraschend stieß Gördeler mit dieser Ansicht auf den massiven Widerstand der neuen Machthaber. Hitlers Preiskommissar hatte nicht verstanden, was die Stunde geschlagen hatte. Und darum blieb das neue Amt ein zahnloser Papiertiger. Kaum 7 Monate nach seiner Ernennung gab Gördeler nun vollkommen desillusioniert seine Position wieder auf. Entscheidend für sein Versagen war nicht so sehr, was er in seiner neuen Position erreichen wollte, sondern wie. Der Preiskommissar ging zu den Nationalsozialisten in Opposition, ohne darauf zu achten, bei deren Führer den nötigen Rückhalt zu haben. Dass das Vertrauensverhältnis zu Hitler entscheidend war und nicht das Parteibuch, bewies ein Gesinnungsgenosse Gördelers immer wieder aufs Neue. Und dieser Gesinnungsgenosse war niemand anderes als der uns nun schon sehr gut bekannte Hjalmar Schacht. In der letzten Staffel haben wir über mehrere Folgen, nämlich 33, 23 bis 27, erfahren, wie Schacht über Hitler zurück in das Amt des Reichsbankpräsidenten gelangte. In den folgenden Wochen und Monaten baute Schacht seine Machtposition stetig aus. Dabei achtete er geschickt darauf, sich für Hitler unentbehrlich zu machen. Er versprach, dem Führer alles zu tun, um das irre Rüstungsprogramm der Reichswehr zu finanzieren. Und er war maßgeblich daran beteiligt, den vermeintlichen Superminister Alfred Hugenberg zu stürzen. Hugenberg war praktischerweise nicht nur ein gefährlicher Konkurrent für Hitler, sondern auch ein erheblicher Störfaktor für Schachts eigene Pläne. Nach Hugenbergs unrühmlichen Abgang hatte Schacht den Rücken frei, um die geplante Bankenreform in seinem Sinne durchzuführen. Die Expertenrunde, die dazu eingesetzt wurde, bestand aus Männern, die Schacht handverlesen hatte. Kritiker der Großbanken und Vertreter einer Verstaatlichungspolitik befanden sich hier in der Minderheit. Trotzdem hatte der Reichsbankpräsident darauf geachtet, prominente Nationalsozialisten wie etwa den Hamburger Bürgermeister und Reeder Karl Vincent Krogmann zu berufen. Bloß waren diese Nazis eben keine Anhänger der antikapitalistischen Ideen à la Gregor Strasser oder Otto Wagner. Die sogenannte Banken-Enquete schloss ihre Tätigkeit Ende 1933 ganz nach Schachts Wünschen ab. Die Großbanken sollten im Privatbesitz bleiben. Die Reform begnügte sich mit salbungsvollen Worten und etwas Kosmetik. Zum Dank für diesen Schutzschirm konnte Schacht von den Banken zukünftig sehr großes Entgegenkommen erwarten. Schachts Erfolg wurde von den Wirtschaftsressorts aller großen bürgerlichen Zeitungen begrüßt. Damit trug der Reichsbankpräsident freilich auch dazu bei, das Ansehen des Regimes zu stärken. Schachts Erfolg war auch Hitlers Erfolg. Dass es den Nazis in diesen Tagen vor allem darum ging, Stabilität und Kompetenz zu suggerieren, zeigte sich auch in der Wahl von Hugenbergs Nachfolger. Auf Vorschlag Görings berief Hitler den Autokraten Kurt Schmidt in diese Position. Schmidt war seit über einem Jahrzehnt Chef der Allianzversicherung, seit Anfang der 30er mit Göring gut bekannt und seitdem auch ein großzügiger Spender der NSDAP. In die Nazi-Partei trat Schmidt zwar erst im April 1933 ein, aber das war kein Manko, eher noch ein Vorteil. Denn im Bereich der Wirtschaftspolitik sollte es ja um Fähigkeiten, nicht um das Parteibuch gehen. Sowohl die Wirtschaftsverbände als auch die Wirtschaftspresse frohlockten ob der Ernennung Schmidts. Ihm trauten sie zu, die Krise zu überwinden. Ein Jahr später, im Sommer 1934, war von diesem Optimismus nicht mehr viel übrig. Ich habe ja bereits schon in einer der ersten Folgen dieser Staffel zusammengefasst, wo die wirtschaftlichen Probleme des Dritten Reiches lagen. Hier deshalb nochmal in einiger Kürze. Im Endeffekt versuchte man nämlich die Quadratur des Kreises. Riesige Summen aus dem Staatssäckel, beziehungsweise genauer gesagt aus den Bilanzen der Reichsbank, flossen in die Rüstungsindustrie. Das ging zu Lasten der Exporte. Rückläufige Exporte minderten den Ertrag an ausländischen Währungen. Und ohne diese Devisen konnten immer weniger lebensnotwendige Importe bezahlt werden. In manchen Branchen, wie zum Beispiel der Textilindustrie, konnte zum Beispiel keine Wolle und keine Baumwolle mehr importiert werden und deswegen mussten die Industriezweige dort zu Kurzarbeit und Freischichten übergehen. Gerade die deutsche Landwirtschaft war auf Futtermittelimporte aus dem Ausland angewiesen. Weil der Reichsbauernführer Walter Daré und sein Reichsnährstand gleichzeitig Preiskontrollen einführten, verschlimmerte sich die Lage zusätzlich. Die Bauern freuten sich zwar über bessere Preise für ihre Produkte, aber gleichzeitig stiegen ja ihre Kosten und ihre Absatzmöglichkeiten verringerten sich, weil immer weniger Menschen die teuren Lebensmittel bezahlen konnten. Um die rasant abnehmenden Devisenreserven seiner Reichsbank zu schonen, ging Schacht im Sommer 1934 auf Konfrontationskurs. Er ließ bekannt machen, das Deutsche Reich werde für die kommenden 6 Monate seine Auslandsschulden gar nicht mehr bezahlen. Gleichzeitig bot er an, deutsche Anleihen für Spottpreise auf den internationalen Finanzmärkten zurückzukaufen. Auf einem Teeempfang des Reichspropagandaministeriums für die ausländischen Diplomaten und Journalisten goss er dann nur weiter Öl ins Feuer. Im Grunde genommen sollten die ausländischen Inhaber froh sein, dass wenigstens ein Käufer für deutsche Auslandsanleihen noch da ist, nämlich seine Reichsbank. Denn wenn die deutsche Nachfrage verschwinden würde, so würden wahrscheinlich die Kurse dieser Anleihen noch unendlich weiter sinken. Dass in Schachts Finanzpolitik die Unterstützung für Hitlers Kurs ganz entscheidend war, zeigt sich auch in seinem Umgang mit dem Wert der Reichsmark. Anfang der 30er hatten Großbritannien und die USA ihre Währungen abgewertet, indem sie sie vom Goldkurs entkoppelten. Schacht weigerte sich vehement, diesen Schritt nachzuvollziehen. Und zwar gegen den Rat seiner eigenen Fachleute. Noch auf einer internen Besprechung in den Räumen der Reichsbank reagierte Schacht aggressiv auf entsprechende Vorschläge. Wie glauben Sie, dass sich bei einer Devaluation, also bei einer Abwertung, die Situation ändern wird, schnauzte er seine Beamten an. Wie kann jemand glauben, dass der Entwertungssatz von Dauer ist, wenn man schon den alten Satz nicht halten will? Schacht argumentierte hier, solche Währungskünsteleien, wie er sie nannte, würden nur eine Abwertungsspirale in Gang setzen. Wenn das Reich jetzt vom Goldkurs ging, würden die anderen führenden Industrienationen nur ihre Notenpressen anwerfen und über die Geldvermehrung ihre eigenen Währungen weiter abwerten. Ob Schacht das wirklich glaubte, sei einmal dahingestellt. Zu seinen Gunsten kann man aber schon sagen, dass es damals kaum Erfahrungen mit frei konvertierbaren Währungen gab. Der Währungsmarkt war, in Anführungszeichen, schon immer, also das ist eine gefühlte Wahrheit, am Goldkurs ausgerichtet gewesen. Wer wusste schon, ob Großbritannien und Amerika nicht die Büchse der Pandora geöffnet hatten durch ihre Loskopplung und nun alles auf den Abgrund zusteuerte, wenn Deutschland bei diesem Experiment mitmachte. Fakt ist aber auch, dass die überaus starke Reichsmark ein extrem hilfreiches Werkzeug war, um die Auslandsschulden loszuwerden. Das hatte für Schacht höchste Priorität, weil in seinen Augen nur so eine Rückkehr Deutschlands zum Großmachtstatus möglich war. Außerdem schätzte der Reichsbankpräsident die psychologische Wirkung einer starken Mark als hoch ein. Mit der Regierung der nationalen Erhebung würde es keine Inflation geben, komme was da wolle. Diese Gedanken gefielen natürlich vor allem dem Führer und stärkten somit Schachts Einfluss bei Hitler. Faktisch kam es zwar zu keiner allgemeinen Inflation, aber eben doch zu Teuerungen, gerade in den Bereichen, nämlich Lebensmitteln, die für den Alltag der Bevölkerung höchst bedeutsam waren. Die starke Mark verschärfte das Problem nur weiter, weil die deutschen Produkte nicht nur weniger zahlreich auf dem Weltmarkt angeboten wurden, sie waren ja nun auch noch sehr viel teurer. Das Verhältnis zwischen Reichsbankpräsident Schacht und Reichswirtschaftsminister Schmidt war zunächst überaus partnerschaftlich. Dies änderte sich aber, als Hitler seine beiden Top-Wirtschaftspolitiker zu sich auf den Obersalzberg einlud. Bei diesem Treffen im März 1934 stellte der Führer unmissverständlich klar, dass er der Aufrüstung oberste Priorität einräumte. Kurt Schmidt war darüber entsetzt. Er warnte eindringlich und mit jeder Menge Sachverstand davor, die Rüstungsausgaben weiter zu erhöhen. Eine Verlangsamung des Aufrüstungswachstums sei unbedingt notwendig. Andernfalls drohte nichts weniger als der totale Zusammenbruch der Währung. Schacht wusste genau, wovon Schmidt da sprach. Trotzdem stellte er sich demonstrativ hinter den Führer. Die Reichsbank werde alles tun, was nötig sei, um das Geld für die Aufrüstung zu beschaffen. Einen Währungskollaps gelte es notfalls in Kauf zu nehmen. Hitler war höchst zufrieden, Schmidt völlig niedergeschmettert. In den folgenden Wochen und Monaten verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Kurt Schmidt war gerade einmal 47 Jahre alt und außerdem äußerst sportlich. Doch nun rebellierte sein Körper gegen die irre Wirtschaftspolitik, die das Nazi-Regime von ihm verlangte. Ende Juni 1934 brach der Reichswirtschaftsminister während eines öffentlichen Vortrags zusammen. Sein Herz hatte buchstäblich schlapp gemacht. Hitler gab sich besorgt, besuchte Schmidt sogar im Krankenhaus. Insgeheim sah er aber eine günstige Gelegenheit, um den störrischen Autokraten loszuwerden. Als er einen Monat später die Wagner-Festspiele in Bayreuth besuchte, also zum gleichen Zeitpunkt, als der Putsch gegen Österreich geplant wurde, also in Bayreuth, ließ er Schacht zu sich kommen. Kurz und bündig fragte er seinen Lieblingsbanker, ob er bereit wäre, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Schacht überlegte keine Sekunde und sagte ja. In seiner neuen Doppelfunktion als Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident hatte Schacht eine Machtfülle erreicht, die in Friedenszeiten beispiellos war. Er kontrollierte nun nicht nur den Kapitalmarkt, sondern auch die Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft. Eine Großbank wollte Aktien oder Anleihen an der Börse platzieren. Schacht hatte das letzte Wort. Ein Industrieunternehmen brauchte frisches Kapital. Fragt zuerst die Reichsbank. Diese Machtfülle stellte Schacht ganz in den Dienst der Aufrüstung. Enorme Summen wurden aufgenommen. Wie das funktionierte, habe ich ja schon einmal erklärt unter dem Stichwort der MEFO-Wechsel. Und das werde ich sicherlich auch in einer der nächsten Staffeln noch einmal wiederholen. Auch bei der Beschaffung von Rohstoffen wurden Rüstungsunternehmen und ihre Zulieferer massiv bevorzugt. So flossen dann am Ende auch die Rücklagen der Unternehmen, wie die der privaten Sparer, ganz automatisch vor allem in den lukrativen Rüstungssektor. Dadurch verbilligte sich die staatliche Kreditaufnahme entsprechend. Trotzdem machte sich Schacht keine Illusion. Seine Wirtschaftspolitik war nichts weiter als die Verwaltung von Knappheit, Mangel und Engpässen. Als Notbehelf, wie er sagte, institutionalisierte Hitlers Banker deshalb ein System, das er selbstbewusst den neuen Plan nannte. Dass Schacht damit gegen seine eigenen marktliberalen Instinkte verstieß, gab er auch offen zu. Vor thüringischen Unternehmern erklärte der Reichswirtschaftsminister am 29. Oktober 1934, übrigens in Weimar: Ich erkläre Ihnen, dass ich diesen sogenannten neuen Plan, den wir eingeführt haben, für etwas Scheußliches halte. Aber es ist ohne dieses Verfahren nicht durchzukommen. Nein, der neue Plan ist nicht nur deshalb scheußlich, sondern auch aus dem Grunde, weil er mit einer Unmenge von Bürokratie und Organisation verbunden ist. Damit übertrieb Schacht keineswegs. Der neue Plan führte eine strikte Importkontrolle ein. Unternehmen, die Waren aus dem Ausland einführen wollten, mussten ihre Bedarfe bei einer neuen Behörde des Reichswirtschaftsministeriums anmelden, nämlich der sogenannten Überprüfungsstelle. War ein Importkontingent dann genehmigt, durfte das Unternehmen die passenden Geldmittel bei den Devisenstellen der Landesfinanzämter beantragen. Über die Verwendung der Mittel musste penibel Buch geführt werden. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das für die Unternehmen natürlich ein gigantischer Papierkrieg. Um die Devisenreserven zu schonen, ging Schacht aber noch weiter. Die deutsche Wirtschaft sollte nur in Ausnahmefällen auf dem Weltmarkt kaufen. Die meisten Importeure waren auf sogenannte Clearing-Länder angewiesen. Das waren Staaten, mit denen das Deutsche Reich in der Zwischenzeit bilaterale Handelsverträge geschlossen hatte. Der Handel mit ihnen erfolgte nicht in Geld, sondern die Warenwerte wurden miteinander verrechnet. Daher die Bezeichnung Clearing. Am Ende sollte die Handelsbilanz nämlich ausgeglichen, also sauber sein. Das schonte zwar den Vorrat der Reichsbank an Fremdwährungen, hatte aber zwei gravierende Nachteile. Nun kauften nämlich die Importeure nicht mehr zu günstigen Weltmarktpreisen, sondern zu dem Preis, den das anbietende Clearingland verlangte. Außerdem war das Importvolumen automatisch begrenzt. Es konnte ja nur so viel eingeführt werden, wie das andere Land aus Deutschland kaufte. Auch die Exporte wurden von Schacht nun hart reguliert. Wer Waren ins Ausland verkaufte, musste die eingenommene Fremdwährung an die Reichsbank abliefern. Als Gegenleistung subventionierte Schacht die Exportwirtschaft mit bis zu 25% des Warenwertes. Diese Subventionen waren aber natürlich streng geheim. Und auch Schachts eigene Ansichten über den neuen Plan wurden aus der Presse herausgehalten. Nichts sollte den Anschein erwecken, als stünde die Wirtschaft vor dem Kollaps. Dass Schacht diese Zensurmaßnahme umgehen konnte, zeigt, wie stark seine Position in dieser Zeit war. Er ließ nämlich seine Weimarer Rede drucken und sorgte dafür, dass sie in den Reichsbankfilialen immer in ausreichender Anzahl auslag. Er war zu harten Maßnahmen bereit, auch gegen seine inneren Überzeugungen, wollte seine Reputation aber dabei nicht gefährden. Schacht konnte zu anderen Gelegenheiten zeigen, wie mächtig er war. Als er nämlich Anfang August 1934 ins Wirtschaftsministerium einzog, da feuerte er sogleich einen der Staatssekretäre, nämlich den, der dem antikapitalistischen Flügel der Nazi-Partei nahestand. Den anderen Staatssekretär, der ein Vertrauter Kurt Schmidt war, den ließ er zu sich ins Büro kommen. »Herr Posse, sind Sie musikalisch?«, fragte Schacht ihn. Staatssekretär Posse, der ahnte, woher der Wind wehte, antwortete aufgesetzt fröhlich mit »Ja«. Zu seiner Verblüffung entgegnete Schacht ihm »Ich überhaupt nicht, aber ich war in Bayreuth«. Damit hatte der Reichsbankpräsident und numerische Wirtschaftsminister mehr als klargestellt, wer hier die Hosen anhatte. Nicht nur zu Hitler, auch zu anderen Nazi-Größen pflegte Schacht damals sehr gute Beziehungen. Er war zum Beispiel regelmäßig bei den Goebbels zum Dinner, wo er sich angeregt mit dem Reichspropagandaminister zu unterhalten pflegte. Gegenüber anderen, widerspenstigeren Parteifunktionären wusste sich Schacht im Notfall durchzusetzen. Im November 1934 wurde Schacht ins Braune Haus nach München eingeladen. Und dort begrüßte ihn der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess. Schacht parierte dank seiner Sachkenntnisse alle Vorwürfe, die ihm dann im Folgenden gegen seinen neuen Plan und seiner Nachsicht gegenüber der deutschen Hochfinanz gemacht wurden. Als sein Kabinettskollege Hess dann forderte, seinem Stab alle Erlasse und Mitteilungen des Reichswirtschaftsministeriums zukommen zu lassen, entgegnete Schacht kühl: »Mir ist es noch nie eingefallen, die Praxis eines anderen Ministeriums in Zweifel zu ziehen.« Hess gab kleinlaut bei, er wolle dem Wirtschaftsministerium auf keinen Fall Vorwürfe machen. Weil Jalmar Schacht den Umbau Deutschlands von einer Konsumgüter- zu einer Kriegsgüterindustrie bedingungslos vorantrieb, hatte er bei Hitler und im Übrigen auch bei der Reichswehr erheblichen Kredit. Diesen Kredit wusste Schacht zu nutzen, um Maßnahmen gegen den Widerstand der Naziführung bei Hitler direkt durchzubringen. So gab es in seinen Augen für die Krise der Lebensmittelversorgung nur eine Lösung: Sparsamkeit. Notfalls müssten Margarine, Schmalz und Fleisch eben auf Lebensmittelkarten bezogen werden, wie im Großen Krieg. Reichsbauernführer und Landwirtschaftsminister Daré lief gegen solche Pläne natürlich Sturm. Hitler war zwar noch nicht bereit, Lebensmittelrationierungen als Option ernst zu nehmen, aber er stimmte Schachts Sicht der Dinge eher zu als der Sichtweise seines Parteigenossens Daré. Als Kompromiss wurde daher angeordnet, den Viehbestand zu reduzieren. So sollte der Bedarf an Futtermitteln gesenkt und die Importe sollten geschont werden. Insbesondere die Schweineherden wurden ausgedünnt, wenn auch nicht in dem Maß, wie Schacht sich das so vorgestellt hatte. Da aber gleichzeitig die Ernte des Jahres 1934 keine sonderlich gute gewesen war, wurde die Krise auf dem Lebensmittelmarkt nur verschärft. Die Auswirkungen davon sollten die Deutschen vor allem im kommenden Jahr 1935 spüren, als nämlich die Reserven aus der Rekordernte von 1933 aufgebraucht waren. für die Stabilität des Regimes verhieß dieser negative Trend nichts Gutes. Und wie sich bald zeigen sollte, würde auch Hjalmar Schacht unter Druck geraten. Denn mit großer Macht kommt große Verantwortung. Oder genauer gesagt, wer sich für seine eigene Machtfülle auf Hitler stützte, musste damit rechnen, fallen gelassen zu werden wie eine heiße Kartoffel, wenn man nicht mehr lieferte. Die Person des Führers war sakrosankt und Hitler tat alles dafür, dass das auch so blieb. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34-24 von Deutschland 33-45.
Weevils in the cotton patch can't get them out, and it's all that we have to talk about. We got good people and their belief. What we need for the people is the farm relief. It looks to me that we should all agree. What we need for the people is the farm relief. We can eat sour belly with turnip greens, but we sure do have to plan and scheme. We all start working at the break of day, and we don't get credit and we don't get pay. And it looks to me that we should all agree, what we need for the people is the farm relief. Kids all ragged, they got no shoes. All we have is the farm relief blues. Us poor people have to work and fret, 'cause the doggone farm relief hasn't helped yet. And it looks to me we should all agree, what we need for the people is the farm relief. Rent too high, market too low. When we ask for credit, they all say no. We got good people and they all know well what the poor old farmer makes they can't sell. Now don't you think that we should all agree, what we need for the people is the farm relief. The little bee sucks the blossoms clean. The big bee gets all the honey it seems. The little man makes the cotton and corn, and the big man goes around a-tooting his horn. So it looks to me we should all agree, what we need for the people is the farm relief. Boll weevils in the cotton, they're everywhere. Maybe they're in Washington or way up there. If you get there before I do, and you have no weevils, then I'll come too. And it looks to me we should all agree, what we need for the people is a farm relief.